Probleme haben. Ein paar Gedanken zu diesem dritten Tag. Das ist auf jeden Fall so ein Umbruchtag, wo auch die, die jetzt neu fasten, neu in dieses Muster reingekommen sind, in diese ganz andere Lebensphase reinkommen, weil der Körper sich auf jeden Fall umstellt. Und er lebt dann vom eigenen, sozusagen selbstgenügsam. Und das noch in so einer nachhaltigen Weise, dass er dabei aufräumt und Ordnung schafft, also sich eigentlich wieder der angelegten Ordnung einfügt. Weil es geht ja eigentlich immer nur darum, dass wir es wieder in Ordnung bringen, in diese vorgegebene Ordnung. Der Gedanke ist zu verbessern, das ist ein schulmedizinischer. Der ist so absurd wie die Schulmedizin in vielen ihren Aspekten. Wobei sie in vielen Aspekten auch notwendig ist. Wir brauchen die Schöpfung ja gar nicht verbessern. Wir müssen uns ja hier nur einfügen. Wir brauchen unseren Körper nicht verbessern. Wir müssen nur dem vorgefundenen, wundervollen, nicht zu viel Widerstand geben, entgegenbringen. Dann wird es ja schon gut gehen. Und das ist genau die Situation, die wir jetzt haben. Wir können wunderbar an diesem Punkt einsehen, lernen, aus dem Widerstand rauszugehen. Die erste Phase ist sicherlich, dass man, wenn man neu fastet oder in das Sitzen neu hineingeht, den Körper spürt. Da leistet Widerstand. Kann auch weiter noch sein, dass diese gerade, aufrichtige Haltung einfach Widerstand in uns provoziert. An welchen Punkten? Naja, klar, da wo wir nicht so gerade, so aufrichtig sind. Und das sind wir natürlich auf den übertragenen Ebenen nicht in jeder Hinsicht. Es gibt ja nun, Gott sei Dank kann man sagen, oder peinlicherweise kann man sagen, in Heidelberg in Deutschland ein Lehrstuhl für Lügenforschung. Da kommt jetzt dummerweise raus bei diesem Professor Fiedler, dass der Durchschnittsmensch mehr als die Hälfte von allem, was er sagt, lügt. Gott sei Dank sind wir nicht der Durchschnittsmensch. Das ist natürlich schon. Aber er findet auch aus, dass bei denen mit einem hohen ethischen Anspruch, also so richtig bekennende Christen und Anthroposophen und so weiter, spirituelle spätestens eigentlich alle 8 Minuten eine Lüge kommt. Das könnte sich schon bemerkbar machen, wenn man so eine aufrechte Position einnimmt. Es gibt aber auch eine gute Nachricht, gibt ja zu jeder schlechten immer auch eine gute. Die Deutschen, für die der Professor Fiedler das untersucht hat, die sich ja wahrscheinlich kaum diesbezüglich von den Österreichern und Schweizern unterscheiden, die lügen hauptsächlich nicht sich selbst zuliebe, aus egoistischen Gründen, sondern den anderen zuliebe, um sie zu schonen, wenn sie Komplimente machen oder um ihnen aus der Patsche zu helfen. Das sind die hohen Anteile. So das egoistische Betrügen bei der Steuer und so weiter, das sind nur 17%. Aber immerhin, wahrscheinlich schon mal alle Selbstständigen. Die anderen brauchen natürlich bei der Steuer nicht betrügen, weil sie eh keine Chance haben. Also wenn man sich wieder genauer anschaut, ist der Anteil auch hoch. Und wenn wir jetzt in so eine ideale Position hineingehen, einfach vom Körper mal, dann kommt schnell alles hoch als Widerstand, was dem nicht entspricht. Also wenn wir völlig frei vom Widerstand sind, und das wäre das Ziel, die Befreiung, die Erleuchtung, das Paradies, das ist frei von Widerstand. Die Worte sind so verschieden. Die Wege dorthin so verschieden. Alle Traditionen haben ihre eigenen Worte und beschreiben auch den Endzustand, aber Eins ist immer gleich, es ist frei von Widerstand. Das wäre also das Endziel. Insofern können wir ganz gut sehen, alles, was uns davon trennt, ist ja Widerstand. Wenn wir uns jetzt hinsetzen wie der Buddha, in einer so ausgewogenen, harmonischen Weise, und der Körper das schon so gut kann, weil wir diese Stufe schon haben, schon so spüren, wir dürfen sitzen, was für ein Luxus. Man kann natürlich alles hochkommen, was noch nicht Buddha ist. Das könnte ja einiges sein. Und das gilt ja für jede Sitzperiode. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt die Erleuchtung oder alles, was hier im Wege steht. Wenn wir es vom Körper her betrachten, ist es noch relativ einfach, ihn in eine gute Position zu bringen, wo er sitzen kann. Bruder Esel, habe ich am Anfang gesagt, aber der ist schon auch gelehrig und kann viel ertragen. Ein Esel ist ja wirklich ein sehr, sehr genügsames, wundervolles Wesen. Kommt natürlich ein bisschen aus der Mode heutzutage, aber immer noch ein schönes Symbol, was man das aushalten kann. Und dabei doch lernfähig ist. In der nächsten Phase, wenn wir sitzen, dann kommen schon mehr Emotionen und Gefühle hoch. Die auszusitzen, ist schon ein bisschen langwieriger. Aber kann wunderbar gelingen bei dieser Art von Meditation. Ich hatte immer so eine nette Erfahrung bei der Schlussbesprechung vor langer Zeit jetzt schon. Und da war jemand auch das erste Mal beim Zen-Kurs, weil ihm das gut gefallen hat, Fasten, Schweigen, Meditieren, so klingt ja ganz gut. Aber er hat sich das nicht so vorgestellt, wie das ist. Und es war dann ein Martyrium für ihn, wie er gesagt hat. Und er hat, nachdem er dann sitzen konnte, die ganze Zeit Krieg geführt mit seiner Frau. Und Argumente ausgetauscht und diese ganze vertragte Beziehung dadurch exerziert. Und war mir ziemlich sicher, so nach von seiner Stimmung her, der kommt nimmer zu dem Kurs. Das war ein zu schneller Einstieg. Der hätte erst mal den anderen Kurs vielleicht gehört oder so. Aber zu meinem Erstaunen war der schon ein halbes Jahr später wieder da. Und dann habe ich gesagt, wollen Sie wieder weiterkriegen mit Ihrer Wahrführung? Fühlte er sich sofort erkannt und sagte, aber stellen Sie sich vor, das hat ja was gebracht, der Krieg. Der war nämlich schon lange geschieden von dieser Frau, jahrelang. Und sah die eigentlich bloß noch bei der Übergabe der gemeinsamen Tochter. Und da hat es immer noch gefunkt und gekracht. Und dann sagte er, jetzt habe ich die Tochter wieder mal abgeholt und es war völlig entspannt und harmonisch. Und seitdem ist es jetzt so. Also er hat diese Emotionen durchgesessen und zwar wirklich fertig damit. Und am Ende von diesem zweiten Kurs habe ich ihn auch gleich gefragt, wie es war. Ja, kam nichts mehr mit der Frau. Andere Gedanken, fürchterlich viele Gedanken. Genau. Das ist dann so die dritte Ebene, auf der wir ankommen. Gedanken, das Luftelement. Die tanzen wie die Affen im Baum, sagen wenn Leute. Das dauert dann. Und da gibt es mal Momente, wo man so in eine Ruhe hineinkommt. Wundervolle Momente. Die Japan Satori nennen. Wunderschön. Dann weiß man wieder sicher, wo das Ziel ist. Aber es geht dann schon weiter mit den Gedanken. Und die haben wieder mit Widerständen zu tun, wenn man es genau nimmt. Wir könnten es auch ganz schön in der Analogie mit dem Wasser sehen, die wir jeden Abend auch sprechen. Wasser ist wie Eis, Eis ist wie Wasser. Eis ist einfach die verfestigte Form von Wasser, von H2O. Und Wasser ist die verflüssigte Form. Wasserdampf ist die luftige Ausprägung davon. Und wir wissen inzwischen, aber auch schon lange aus der Physik, wir können nichts aus der Welt schaffen, gar nicht. Wir können die Dinge umwandeln. Also bei Wasser ist es ja einfach. Das können wir natürlich, wenn wir Eis, Energie zuführen, in den nächsten Aggregatzustand, das Flüssige überführen, weiter Energie zuführen, kocht es und wird Wasserdampf. Die verschiedenen Aggregatzustände sind für uns natürlich verschieden auffällig. Also am Eis können wir uns echt wehtun. Hier sieht man in der Landschaft noch die Schäden von dem Eisregen, den wir hatten. Wir hatten ja keinen Winter hier, aber einmal Eisregen, ordentlich. Und dann sind die Bäume gebrochen, da direkt vor uns sieht man es. Überall sieht man die Spuren nach Slowenien, richtig schweren Schaden erlitten. Die Titanic ist gesunken am Eis. Also wenn sich das so verfestigt und in diese Materieebene reingeht, dann spüren wir das, dann reagieren wir auch darauf. Wenn es flüssig ist, H2O, das Wasser, auf dieser Emotions- und Gefühlsebene, nehmen wir es natürlich auch noch wahr, weil es unser Leben bestimmt, unsere Lebensstimmung. Aber wir kümmern uns nicht mehr so besonders darum. Ja, also wenn wir es in der Medizin anschauen, die macht einen Riesenwirbel für die körperlichen Dinge. Notfallmedizin für körperliche Aspekte, ein Riesenthema. Notärzte toben herum, Intensivstationen, Notaufnahmen, Hubschrauberdienste, Notarztwägen donnern durch unsere Städte. Da ist echt was geboten. Da sind wir stolz, in 7 Minuten ist der Notarzt da, in München oder Wien, Zürich wahrscheinlich noch schneller. Seelische Notfälle, wo gehen wir denn da hin? Psychiatrie? Na eher nicht, bei dem Ruf, den wir haben. Telefonseelsorge bleibt dann noch. Und dann ist fertig. Dabei wird es die Ebene, die uns am meisten betrifft. Auf der geistigen Ebene, wenn wir da Probleme haben, zum Philosophen werden wir ja kaum gehen. Manche lassen sich heute ein bisschen coachen, wobei es natürlich auch schon so weit ist, dass schon fast jeder coacht. Und man kann so in der Hierarchie sehen, wir nehmen die geistig seelischen Probleme für weniger wichtig als die körperlichen. Aber hier kommen wir natürlich jetzt in diese Zeit hinein, den dritten Tag, wo die im Mittelpunkt stehen. Das Äußere wird immer besser funktionieren, wenn wir sitzen können, sitzen dürfen. Und es dann schon manchmal sitzt. Aber das meinen wir ja durchaus im übertragenen Sinne auch. Wenn es sitzt, dann haben wir was gelernt. Gedicht auswendig gelernt haben. Irgendwann sitzt es dann. Das kann sie auch, das sitzt schon mal. Das hat schon eine ziemlich weitgehende Bedeutung. Das ist schön, wenn wir diesen Zustand erreicht haben. Den können wir natürlich auch genießen, soll man auch genießen. Es wäre übrigens auch gut für unsere Gesundheit, wenn wir das, was wir haben, das Erreichte viel mehr genießen können. Und würde auch abfärben auf diese höheren Ebenen. Ich habe wieder so eine Grafik gesehen. Die meisten Länder der Welt sind da aufgeführt. Und wie glücklich sind die Menschen durchschnittlich? Die Glücksforscher, die haben heute so ein Inventar, die können das messen. Wie immer kommt es selber raus. So nicht ganz genau von den Nationalitäten her, aber im Prinzip, umso ärmer die Länder sind, umso reicher innerlich die Leute. Umso glücklicher sind die. Umso reicher die Länder sind, umso ärmer innerlich die Leute, umso unglücklicher. Also in Deutschland sind 20% glücklich. In Indonesien über 50%. Das kenne ich gut, weil ich so viel in Bali bin. Die sind wirklich arm auf dieser Materieebene. Haben nichts. Und wenn man ehrlich ist, können sie auch nicht viel auf dieser Ebene, die uns so wichtig ist. Aber innerlich haben die einen verblüffenden Reichtum. Auch eine Würde. Und ich kann das gut nachfühlen, dass die glücklich sind. In Bali werden sie jetzt schon wieder ein bisschen unglücklich, weil wir kommen als Touristen. Das macht unglücklich. Ja, wenn solche Scharen kommen mit ihrer miesen Stimmung und ihrer Anspruchshaltung und ihrem Kohletrip, dann färbt es natürlich ab. Man sieht es grausig, wirklich grausam, was wir so anrichten. Was war Mallorca mal? für eine wundervolle Insel. Hatte das Pech, muss man heute schon fast sagen, sie mal kennengelernt zu haben, bevor die deutsche Invasion kam. Natürlich sind die Spanier sauer, die erleben ja, was da passiert. Also wenn es so weitergeht, wird sie irgendwann versehen, sagte mir mein Spanier, diese wundervolle Insel. Und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber klar, aus deren Sicht. Das sind diese anderen Ebenen, das ist die seelische Ebene, die geistige Ebene, die diese Insel so hernimmt. Na, wenn die man anschaut, im Frühling kann man es ja noch erleben, was Mallorca sein könnte. In diesen Regionen, wo die Deutschen sich da niederlassen. Und was dann im Herbst übrig ist an Stimmung, das ist schon beeindruckend. Also da ist es sehr geballt und da fahren natürlich auch Menschen hin, die jetzt wahrscheinlich wenig Anspruch haben an sich und Leben. Und das ist ja auch natürlich in der Karikatur dann deutlich so, Ballermann. Aber das passiert überall. Bali richten die Australier zugrunde. Die sind ganz ähnlich drauf, phasenweise. Und die meinen das nicht böse, so wie die Deutschen das nicht böse meinen. Die kommen dahin, um sich zu erholen. Die wollen ja, dass was abfärbt. Von da. Deswegen fahren sie dahin. Bloß raus aus dem Elend. Australier sehen das so ähnlich. Den habe ich jetzt öfter gesprochen. Gut für uns hier. Wir gehen jetzt ganz bewusst in einem Ritual an diese Bereiche dran. Und könnten uns dem natürlich auch sehr bewusst stellen. Also erstmal könnten wir uns wirklich an dem freuen, was wir haben. Über eine Woche. 9 Tage, ganz für uns, 10. Könnten wir die Fahrt zurück auch noch genießen, uns Zeit lassen dafür. Und alles funktioniert jetzt zunehmend besser im Körper. Das kann man sicher sagen. Was wir dem Körper so am Körperlichen zumuten, das macht es ihm nicht leichter. Das wissen auch die meisten. Die fühlen sich nach dem Essen, nehmen wir mal so das deutsche Normalessen, das Österreichische, ja nicht gut. Das Völlegefühl belastet. Da ist natürlich unter Druck. Dann machen den Gürtel eins weiter, die Herren schieben ihn runter. Aber das ist nicht das beste Gefühl. Voller Bauch studiert nicht gern, wissen wir ja auch. Naja, der Geistesbehinderte ist das nach der Völlerei. Gut, wir können die Völlerei ein bisschen runterfahren. Wir müssen dem Körper nicht unbedingt Dinge geben, die schädlich sind, gefährlich und giftig. Haben wir noch nicht gelernt. Und sind wir auch ziemlich zäh und widerständlerisch. Wollen wir eigentlich gar nicht so begeistert. Aber es dauert eine Zeit, dann kommt es schon. Inzwischen hat sie das schon in der Mehrheit durchgesprochen, dass Rauchen nicht so ideal ist. Macht halt Bronchialkarzinom. 95% der Bronchialkarzinom-Patienten haben geraucht. 2% haben noch irgendwo im Rauch gearbeitet. Es ist schon so deutlich. Aber wie gefährlich ist eigentlich das Rauchen? Wie viele von 100 Rauchern kriegen ein Bronchialkarzinom? 2. Was ja dann doch manche erstaunt. Dafür schlagen wir viel Wirbel ums Rauchen. Gesund ist es trotzdem nicht. Aber es sind nur 2. Wie viele von denen, die in der zweiten Lebenshälfte ihren langjährigen Partner verlieren, haben ein Jahr später Krebs? Von 100? 64. Also für die Fußballfans unter uns, das Verhältnis geistig-seelisch zu körperlich, 64 zu 2. Das könnten wir uns mal klar machen. Himmlisch, wenn der Körper jetzt schon sitzen kann, wenn das schon immer besser wird. Wir eben hier nichts Gefährliches, nichts Schädliches, nichts Giftiges zuführen. sondern nichts, was für ihn phasenweise ideal ist. Das Beste ist das Jetzt, was wir ihm geben. Und von dem bisschen, was wir ihm geben, das ist noch optimal. Der Smoothie, der jetzt für uns gemacht wird, der hat eben noch, ist eben noch auf der Wiese gewachsen. Jetzt wahrscheinlich wird er gerade verarbeitet. Das ist so wenig und das ist total okay. Der Honig ist hier von den Bienen gesammelt worden. Das war schon letztes Jahr, aber naja. Der Körper ist in einer idealen Position, wir können das ruhig wirklich genießen. Wir tun so viel für ihn, das ist völlig okay. Aber es gäbe da eben noch die Seele, den Geist, viel wichtiger. Und das wäre auch eine ideale Gelegenheit, hier zu erleben, dass ich Seele bin, die im Körperhaus lebt. Das Körperhaus bringen wir jetzt optimal in Stand. Wisst nicht, was wir Besseres tun können, als das, was wir hier machen. Also, nichts essen, viel gutes Wasser, ein paar Wildkräuter in der besten Präparation sozusagen, ein bisschen guten Honig. Ja, und es funktioniert auch so gut. Wir können uns alle noch bewegen. Zum Teil wird es jetzt schon mal fließender, die Bewegung. Die Systeme regenerieren sich. Da braucht man nichts dazu machen. Das braucht man ja immer wissen. Aber vielleicht ist es auch ganz schön zu wissen. Ideal. Der Blutdruck kommt runter. Die Haut mausert sich. Die Nieren lassen sich so richtig durchspülen. Umso mehr wir trinken, umso weniger müssen die tun. Wir spülen das alles so richtig durch. Und es fließt noch. Und was nicht mehr so fließt, wird besser fließen. Ob sie ihn gemessen haben oder nicht, der PSA-Wert bessert sich bei den Männern. Geht mir so einfach, nichts tun. Und die anderen Werte bessern sich auch. Kommen zur Norm, zu unserer Norm sogar. Die ist viel besser als die von der Medizin angegebene. Die Medizin normt ja nach verblüffenden Methoden. Da wird jeder behandelt wie ein 1,80 großer, 80 Kilogramm schwerer Mann. Die meisten, die hier sitzen, sind nicht 80 Kilo schwer, Gott sei Dank. Ist ja auch ein leicht verfetteter Mann, ehrlich gesagt. Also so wollte ich ja gar nie werden wie der. Hier sind viele Damen deutlich unter 1,80 und deutlich unter 80 Kilo. Aber wenn sie zum Schulmediziner gehen, kriegen sie ihre Pillen wie dieser übergewichtige Mann. Aber sie kriegen auch dreimal täglich eine, wie ein Erwachsener. Der Erwachsene ist aber der. Das ist diese Norm. Die ist ehrlich gesagt komplett unpassend. Sehen Sie schon daran, dass Kinder dreimal täglich eine halbe bekommen. Also kann man sich ausrechnen, wie weit man von seiner eigenen Mitte weg ist, wenn man sich so behandeln lässt. Sage ich den Pharma-Leuten schon seit fast 30 Jahren. Aber die sagen darauf mehr oder weniger, ach was, da ist doch kleinkariert. Dahinter steht, das Zeug muss eh weg und das sind doch bloß Frauen. Das sagen sie so natürlich nicht, aber das ist die Politik, die dahinter steht. Also trotzdem sind diese Normwerte auch wichtig als Orientierung. Aber wir kommen jetzt zu unserer eigenen Norm, zu unserer eigenen Mitte, das ist optimal. Aber haben auch die Chance und die Möglichkeit, diese noch wichtigeren Bereiche, Seele und Geist jetzt anzugehen. Die Seele wird sich melden. Werden Emotionen kommen, werden Gefühle kommen. Die werden uns auch ständig bestimmen. Ja, wir sind natürlich in jeder Hinsicht bestimmt von denen. Auch übrigens, was den Körper angeht. Was die Ernährungsthema zum Beispiel angeht. Ganz unbedingt sind wir davon bestimmt. Es ist nicht so logisch, was wir tun. Wir sind entsetzt, wenn Delfine gemeuchelt werden. geschlachtet werden. Ganz grausam. Geraten ganz außer uns. Ist auch grausig, was da in Japan passiert. Verräter. Die haben halt ein freundliches Gesicht und lächeln immer. Die Haifische, die noch viel größerer Zahl wegen der Haifischflossensuppe auf viel brutalere Weise umgebracht werden, denn werden die Flossen abgeschnitten. Und dann braucht es eine Woche bis 10 Tage, bis die sterben. Die werden ja einfach wieder reingeschmissen. Die haben aber so ein böses Gesicht, da findet man keine Emotion. Für die will man nie was tun. Sagen einem die Tierschützer, hat gar keinen Sinn. Für Haifische gibt keiner mehr auf. Einfach das falsche Gesicht. Kommt nicht die richtige Emotion bei uns hoch, machen wir nichts. Um ein Beispiel zu nennen. Wir sind völlig von unseren Emotionen abhängig. Nicht sozusagen von der Logik. Und was jetzt uns hindern kann, ist eben diese Ebene des Wassers, des Luft, wenn man auf die Rezitation zurückkommt. Und das Thema dahinter sind immer Widerstände. Wenn man das weiß und sie als solche auch anerkennt, ist völlig okay. Dann kann man sie auch gut aussitzen, anschauen. Es ist so. Sie dürfen so sein. Und unsere Therapie ist, dass wir jetzt in diesem Bereich nicht anfangen zu werten, zu analysieren, sondern wir lassen sie sein, wir schauen sie an. Das ist dieses Muster, dieses Ritual hier. Ist auch gut, aus meiner Sicht unbedingt gut, es zu verstehen, es zu deuten. Wenn ich den Hintergrund meiner Gefühle und solcher Dinge kenne, hilft, kann daraus helfen, wenn ich sie geistig einordnen kann. Das Muster meines Lebens ist hier. Aber jetzt hier nicht. In diesem Muster und Ritualen, das ist das Geniale, oder? Das Einfache, das ist wirklich weniger mehr. Wir können immer wieder zurückgehen auf diese Körperebene. Wer kann sitzen, der macht was Optimales für sich. Und da kommen vielleicht jetzt Emotionen und Gefühle auch. Dürfen sie. Das ist gut. Denkt man vielleicht an den Mann, der ein ganzes Seminar lang mit seiner Frau gekämpft hat. Und dann war es aber mal fertig auf dieser Ebene. Kommen Gedanken hoch. Dürfen. Kein Problem. Wenn wir es merken, kommen wir zurück zum Atem sein. Und währenddessen ordnet sich hier viel. Auch wenn wir es gar nicht merken. Noch eine kurze Geschichte zum Abschluss, die auch hier passiert ist. Eine sehr engagierte Teilnehmerin an diesem Kurs, ist jetzt nicht da, ja, die hat schon ewig angedroht, dass ihr Mann mal hergeschickt wird von ihr. Weil er hätte das übernötig. Und dann war es soweit, der Mann war angesagt. Angemeldet. Und sie hat mich dann schon sozusagen eingenordet, wie der zu behandeln ist, damit das rauskommt, was sie von ihm eigentlich erwartet. Also das ist ein, ja, in ihren Augen ganz schlampiger Kerl, der einfach nicht auf sich achtet, nicht auf sie achtet und so einen Kurs bräuchte. Deswegen hat sie gemeinerweise ihn auch gleich hierher geschickt. Ein Oberchaoten, wie sie sagt. Nicht in den Kurs, wo hat es mir der hätte haben können. Naja, sie hat mich so traktiert mit Mails und auch Telefonaten, dass irgendwann so ist Schluss, der kann kommen, aus. Braucht er keine Infos zu dem. Und kaum war aber hier Kurs begonnen, er hatte Angst davor. Ja, sie hat ihm das auch schon gesagt, was da alles bevorsteht. Nicht was den Kurs angeht, sondern was er zu verbessern hätte an sich. Und er hat hier gelitten, muss man auch sagen. Also, hat auf den Stuhl buxiert und er hat es irgendwie durchgesessen. Aber es war mühselig und schwierig für ihn. Er hat sich bemüht, es zu sehen, dass es wichtig und richtig ist. Er war auch nicht vorwurfsvoll oder so, aber er war froh, dass er es hinter sich hatte. Und froh, wieder nach Hause zu können, zu seiner Frau, die schon ganz erwartungsvoll natürlich war. Sie hat ihn gleich wieder angerufen am Ende. Wie ist es gegangen? Ich habe nur gesagt, gibt keine Klagen. Die rief nicht am Ostersonntag gleich an, aber am Ostermontag rief die wieder an und sagt, was hast du mit ihm gemacht? Ich war erst auch so ein bisschen erschrocken und sage, ist irgendwas nicht in Ordnung? Sagt sie schon, aber das erste Mal, ich weiß nicht, 14 Jahren, hat er seinen Schreibtisch aufgeräumt, ohne dass ich was gesagt habe. Und sein Zimmer, jetzt rumort er im Keller. Ich vermute, der räumt sogar seine Hobbywerkstatt auf. Und dann will ich nur sagen, ich habe nichts gemacht, wir haben nie über das Thema Ordnung gesprochen. All deine pädagogischen Anweisungen habe ich ihm erspart. Vielleicht ersparst du ihm in Zukunft auch. Aber der hat einfach Ordnung in sich gefunden, körperlich erstmal. Das ist passiert, obwohl es so zäh für ihn war. Und parallel dazu hat sich offensichtlich auch seelisch, geistig einiges wieder eingeordnet. Wie er nach Hause gekommen ist, ist ihm das selbst zu viel gewesen, sein Chaos. Und dann hat es Macht. Also, vielleicht auch tröstlich diese Geschichte. Es arbeitet an uns. Und wir brauchen ihm bloß keinen Widerstand entgegensetzen. Wie auch jetzt dann anschließend einfach ins Fließen kommen bei Tai Chi und den Körperbewegungen. Das ist unser nächster Punkt.